Herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel des German Intelligence Podcast. Dieser Podcast ist als Bestandteil der berufsbegleitenden Fortbildung Kriminalitätsanalyse entstanden und soll Ihnen die Möglichkeit geben, einen Blick hinter die Kulissen professioneller Intelligence-Ausbildung zu werfen. In unserer ersten Folge geht es um die verschiedenen Arten des Denkens und wir schauen uns an, wie Biases und Heuristiken unsere Entscheidungen beeinflussen. Wir sprechen darüber, wie man kognitive Verzerrungen minimieren kann, warum ein gut zusammengestelltes Team ein entscheidender Faktor ist und wann Heuristiken sogar von Vorteil sein können. Außerdem geht es um die besondere Herausforderung, unter Zeitdruck kluge Entscheidungen zu treffen und wie strukturierte Analysetechniken, SATs, helfen können, den Denkprozess zu verbessern. Was genau verbirgt sich hinter diesen Thinking-Tools und wie kann man sie im Alltag nutzen? Willkommen beim German Intelligence Podcast. Hier geht es um Intelligence, Analysen und Entscheidungsunterstützung. Wir beleuchten den Intelligence Cycle, internationale Zusammenarbeit und aktuelle Herausforderungen. Expertinnen und Experten teilen ihr Wissen. Kompakt, fundiert, relevant.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast, den wir für das Modul 4.2 aufnehmen, kriminelles Verhalten verstehen im neuen Ausbildungsgang zum Kriminalitätsanalysten. Ich bin der Fabian vom Zollkriminalamt, war lange Zeit Rauschgiftermittler. Heute hier bei mir sitzt
Lana, hallo. Ich bin die Lana vom Landeskriminalamt Berlin. Ich bin Quereinsteigerin und komme aus der Wissenschaft zur Polizei und bin im Feld Open Source Intelligence tätig. Und hier haben wir den lieben Ole Donner.
Ja, Ole, magst du dich ganz kurz vorstellen und dann sag ich noch was zum Thema, was uns heute erwartet.
Ja, gerne. Ich bin Ole Donner und ich bin selbstständig im Bereich Intelligence, Analyse und strukturierten Analysetechniken, bin Gründer von Strukturierte Analyse Deutschland und unterstütze in diesem Rahmen sowohl öffentliche Institutionen als auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft, dabei mehr aus Analyse zu machen und im Bereich Intelligence besser zu werden.
Ja, super, vielen Dank schon mal. Da sind wir schon an einem guten Einstieg. Unser Thema heute ist strukturierte Analysetechniken, wird auch oft abgekürzt mit SAT. Was wäre eine behördliche Welt ohne Abkürzungen? Mhm. Und soweit wir das verstanden haben, Lana, geht es ja um, wie kann man unsere Gedanken strukturieren? Wie kann man Probleme lösen? Wie kann man Sachen analysieren? Wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass es bei dir vor allem auch darum geht, wie wir denken. Was sind Biases? Was sind Heuristiken? Ich glaube, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Und Lana hat sich auch Gedanken gemacht, wie wir so im Alltag denken. Und
Ich habe mir nur überlegt, eigentlich denken wir ja alle und analysieren tagtäglich. Und das Thema Analyse scheint ja wenig greifbar zu sein, auch das Thema Intelligence. Was gibt es eigentlich für Arten des Denkens? Wie würdest du das kategorisieren?
Ja, das wie denkt der Mensch kann natürlich eine relativ philosophische Fragestellung sein. Und ich versuche eigentlich seit jeher, mich dem Ganzen so einfach wie möglich zu nähern und bediene mich einer Systematik, wie sie durch den Nobelpreisträger Dr. Daniel Kahneman geprägt wurde. Und Kahneman kennt wahrscheinlich viele von dem Buch Thinking Fast and Slow. Und nach Kahneman gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten des Denkens. Es gibt einmal das schnelle Denken und das langsame Denken. Und das schnelle Denken ist das intuitive Denken, das mühelose Denken, das, was wir überwiegend nutzen, den ganzen Tag über. Und das langsame Denken ist dann eben das analytische Denken. Und da glauben wir zwar, wir würden das viel nutzen, aber tatsächlich nutzen wir das nur den Bruchteil des Tages.
Würdest du dann sagen, dass Vorurteile oder Biases und Heuristiken dabei eine große Rolle spielen?
Ja, definitiv. Also schnelles Denken ist anfällig für Biases, ist anfällig für Heuristiken. Schnelles Denken hat viele Vorteile. Also Intuition hat viele Vorteile. Mhm. Und Intuition ist auch oftmals der sinnvolle und ressourcenschonende Weg. Mhm. Und intuitives Denken kommt oftmals aber nicht aus ohne, man könnte sagen, mentale Abkürzung. Und einige dieser mentalen Abkürzungen sind eben Heuristiken, sind teilweise aber eben auch Biases, wie der Bestätigungsfehler. Wir haben Dinge wie die Verfügbarkeitsheuristik. Das sind alles Sachen, die unser Denken schneller machen, die unser Denken vereinfachen und die es ermöglichen, trotz einer sehr komplexen Umwelt, die auf uns einwirkt, trotzdem eben entscheidungsfähig, handlungs- und urteilsfähig zu bleiben. Aber das Ganze ist dann natürlich auch sehr fehleranfällig. Und im Bereich Analyse sollte man an der Stelle natürlich aufpassen.
Ja, das ist ja aus meiner Arbeitswelt sehr, sehr bekannt. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir kriegen eine Information und versuchen, die sofort in einen gewissen Kontext zu bringen, um daraus weiteres Handeln abzuleiten, gerade im polizeilichen Alltag. Sehr, sehr wichtig einerseits. Mhm. Andererseits natürlich kann ich mich damit natürlich auch sehr schnell verrennen und in eine falsche Richtung laufen. Wir hatten das Thema gestern aufgegriffen. Wir kommen da vielleicht auch später nochmal drauf, ob man mit dem Einsatz gewisser Techniken auch prominente Fälle in Deutschland hätte verhindern können oder anders auflösen können, ohne dabei das zu bewerten. Das wollen wir ganz bewusst nicht vom Schreibtisch heraus aus dem Podcast-Studio zu sagen, was hat jemand falsch gemacht, aber schon auch kritisch hinterfragen. Aber vielleicht nochmal für die zuhören, können wir noch mal ganz kurz die Abgrenzung zwischen einem Bias und einer Heuristik hinkriegen, Ole? Geht das?
Ja, also eine Heuristik zeichnet sich dadurch aus, dass sie näherungsweise richtige Antworten liefert. Zum Beispiel ist Versuch und Irrtum ist ein heuristisches Vorgehen und ich nähere mich darüber eben einer richtigen Lösung an und das ist relativ ressourcenschonend, das zu machen. Andere Heuristik wäre zum Beispiel, dass ich Entfernungen danach bemesse, wie klar ich Dinge sehen kann. So, und jeder, der vielleicht mal in den Bergen wandern war, an Tagen, wo die Luft besonders günstig war, um weit zu gucken, der wird sich irgendwann umgeguckt haben, weil er feststellen muss, dass diese heuristische Vorgehensweise dazu geführt hat, dass die Entfernung zum Gipfel deutlich anders eingeschätzt wurde, als es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Und das führt dann auch direkt zu der problematischen Dimension von Heuristiken. Sie können näherungsweise richtig sein, sie können aber auch gehörig daneben liegen. Biases auf der anderen Seite führen immer zu negativen Verzerrungen und zu nachteiligen Einflüssen auf mein Urteilsvermögen bzw. auf meine Analyseergebnisse, beispielsweise der Bestätigungsfehler. Der Bestätigungsfehler besteht darin, dass ich bevorzugt Informationen verarbeite, aufnehme und abrufen kann, die mein bestehendes Weltbild bestätigen. Hm. So, und wenn ich jetzt nicht gerade Glück habe und mein Weltbild ist das zutreffende Weltbild, dann führt dieser Bias automatisch dazu, dass meine Ergebnisse auf eine negative Art und Weise verzerrt werden.
Nochmal eine letzte kurze Nachfrage dazu. Wahrscheinlich wäre eine Art Ausländerfeindlichkeit, Ausländerskepsis ein recht typischer Bias nach dem Motto, ich gehe davon aus, es ist ja auch in der Presse allgegenwärtig, Migranten sind prominent.
Ich würde so weit gehen. Also ich meine, auch wenn du eine Recherche machst und meinst, so und so müsste es ausgehen, dann siehst du vielleicht Sachen, die in dein Zielergebnis nicht passen, siehst du gar nicht. Es ist ein Phänomen. Da musst du nicht mal feindlich gegen wen auch immer sein. Wenn du nicht open-minded da reingehst, übersiehst du Sachen.
Also letztendlich
sehe ich das aus der Recherche im Internet.
Letztendlich kann man also sagen, ein bestätigtes Vorurteil wäre eine extreme Form, aber es geht auch schon viel früher los mit dem Bias, das, was Lana gerade gesagt hat. Würdest du das so?
Genau, also grundsätzlich beeinflussen Biases, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir Informationen verarbeiten, ob wir Informationen überhaupt aufnehmen. Also wenn wir jetzt, nehmen wir mal einen ausländerfeindlichen Bias, bei dem wir im Kopf haben, es kann nur eine bestimmte Tätergruppierung in Anführungsstrichen sein, dann suchen wir vielleicht nur Informationen, die genau das bestätigen. Mhm. Und der wahre Täter, der nicht in dieses Spektrum reinfällt, der fällt überhaupt nicht auf. Und damit ist klar, an der Stelle können wir keine überzeugenden Ermittlungsergebnisse überhaupt bereitstellen am Ende.
Hm. Alles klar, super. Ich glaube, das ist jetzt allen klar geworden. Ich glaube, wir alle kennen sowohl aus der eigenen Ermittlungsarbeit Biases, aber auch aus den Medien, aus der Berichterstattung. Und ich glaube, wir können alle nicht sagen, dass wir frei sind davon.
Also vor Vorurteilen.
Vor Vorurteilen. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, und das ist vielleicht auch ein guter Übergang zur nächsten Frage, was kann uns dabei helfen, dem vorzubeugen, beziehungsweise welche Rolle spielen jetzt eben strukturierte Analysetechniken und woher kommen sie auch?
Ja, also uns können mindestens zwei Dinge helfen, um das an der Stelle nochmal aufzugreifen. Wenn wir selber ein Bewusstsein dafür haben, welchen Biases wir unterliegen, dann wäre das auf jeden Fall schon mal schön und ein Anfang. Aber die Forschung hat, glaube ich, gezeigt, dass man sehr schlecht daran ist, die eigenen Biases zu erkennen. Man spricht da von dem Blindspot-Bias, also der Tendenz, solche Verzerrungen bei anderen eher wahrzunehmen als bei sich selber. Und deswegen ist es grundsätzlich schon mal hilfreich, wenn man nicht alleine am Schreibtisch arbeitet, sondern wenn man im Team arbeitet. Weil Gruppendenken mal außen vor, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass irgendwer im Team dabei ist, insbesondere wenn es ein heterogenes, ein diverses Team ist, dass irgendwer dabei ist, dem meine Verzerrungen auffallen und mir fallen vielleicht die Verzerrungen der anderen auf. Und dann kann man sich an der Stelle kritisch hinterfragen und dann im Team, in der Gruppe zu einem besseren Ergebnis kommen.
Also man würde sich quasi in einem heterogenen, diversen Team auch selber stetig korrigieren. So habe ich das jetzt verstanden.
Mhm. Richtig, man würde auf jeden Fall aufmerksam werden für die Verzerrungen, denen man selber unterliegt. Und da ein Analyseprozess und ein Analyseergebnis im optimalen Fall ja ein Gruppenergebnis ist, würden sich diese Verzerrung im Analyseprozess dann wechselseitig ausgleichen, hört sich an der Stelle wahrscheinlich nicht zielführend an, aber man könnte doch in der Gruppe daran arbeiten, diese Verzerrung, soweit es geht, zu minimieren, um zu einem möglichst verzerrungsarmen Gesamtergebnis zu kommen.
Und wie würdest du dann die Diversität dann definieren? Also was wären das für Charakteristika, Ausbildung, Sozialisierung oder
wie also, wird es? Ja, am Ende wahrscheinlich fast alles. Ne? Die Ethnie kann eine Rolle spielen, also der ethnische Hintergrund, der kulturelle Hintergrund, Alter, Geschlecht. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen können. Mhm. Und je diverser ein Team ist, desto kreativer kann es sein, desto eher hat man die Chance, dass man unterschiedliche Perspektiven mit reinholt, um dann auch die Perspektive aufgreifen zu können, die vielleicht die zutreffendste Perspektive ist. Das heißt, ein möglichst heterogenes und diverses Team ist schon mal eine super Grundvoraussetzung für gute Analysearbeit.
Das heißt auch ein Team, in dem die Diversität gefördert wird, also dass das auch als etwas Positives gesehen wird, dass unterschiedliche Fähigkeiten in einem Team vorhanden sind und nicht alle gleichermaßen funktionieren. Oder?
Genau, wenn es richtig werden soll. Also wenn ich einfach nur schnell sein will, dann ist es natürlich gut, wenn alle in meinem Team, meinetwegen alle sind ausgebildete Polizisten, jetzt um hier in dem Kontext zu bleiben, alle sind ausgebildete Polizisten, alle sind irgendwas zwischen 30 und 40.
Männlich.
Alle sind männlich. So, dann kann ich davon ausgehen, dass ich relativ schnell, Stichwort Gruppendenken, zu einem Ergebnis komme. Nur ob das Ergebnis richtig ist oder nicht, das ist die andere Frage.
Mhm. Okay, dann nehmen wir das auch mal mit, auch als Empfehlung für unsere Arbeitswelt. Wir sollten uns vielleicht einfach auch selber animieren, Diversität zu fördern, Heterogenität zu fördern, auch wenn es sicherlich manchmal anstrengend ist, wenn wir den Mehrwert vor Augen haben. Ich wollte mal kurz zurückkommen, Ole, auf die Frage, was sind denn jetzt aber eigentlich die strukturierten Analysetechniken und woher kommen sie überhaupt?
Ja, also strukturierte Analysetechniken sind eigentlich Schritt für Schritt Prozesse, mit denen ich meinen Analyseprozess, und damit meine ich eben auch den Denkprozess, der dem zugrunde liegt, externalisieren kann, in der Regel verschriftlichen kann, nachvollziehbar machen kann und dies mir erlauben, vor allem auch in einer Gruppe gemeinsam, also kollaborativ zu Analyseergebnissen zu kommen. Das sind Techniken, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Viele Techniken kommen aus dem Wirtschaftsbereich. Sehr bekannte Technik ist zum Beispiel die SWOT-Analyse, die auch jeder mit einem BWL-Studium schon mal gesehen und angewendet hat. Andere Techniken sind speziell für den Bereich Intelligence entwickelt worden. Beispielsweise ein SAT-Urgestein ist die Analysis of Competing Hypotheses, die ACH. Von Richard Heuer wurde die entwickelt, in der CIA und für die CIA ursprünglich mal. Das bedeutet, die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und sind in den USA inzwischen Bestandteil, und zwar obligatorischer Bestandteil in der Analyse-Tätigkeit. Und zwar ist das kodifiziert worden mit der Intelligence Community Directive 203, also der ICD 203. Und da ist vorgeschrieben für die gesamte US-Intelligence Community, und jeder, der sich damit vielleicht mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, das sind mehr als 3-4 Leute, also für diese gesamte Community sind Standards festgelegt worden, was großartig ist. Und die Betrachtung alternativer Hypothesen oder auch Alternative Analysis insgesamt, und das ist ein Begriff, unter den SAT vor 2005 firmiert hat, die sind vorgeschrieben und die müssen angewendet werden.
Okay. Ja, das klingt so, als sind, ich sag mal, in Anführungszeichen leider die USA uns wieder ein paar Schritte voraus, wobei man das in der ganzen Diskussion um den Kriminalitätsanalysten auch in verschiedenen Modulen immer wieder hört, dass wir uns sehr am englischsprachigen Raum, insbesondere in den USA, Großbritannien, orientieren, weil dort einfach das Thema einen anderen Stellenwert hat, schon seit langer, langer Zeit. Ich habe noch eine kurze Frage, bevor ich sehe hier Lana schon wild nicken, bevor ich an Lana übergebe. Ole, könntest du gleich vielleicht nochmal was ganz Kurzes zum Begriff externalisieren sagen? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich glaube, einige haben vielleicht vor Augen, ja, man hat Gedanken im Kopf und externalisieren heißt, es muss raus, andere müssen die Gedanken mitkriegen. Ist das schon die richtige Richtung oder kann man das noch anders greifbarer für die Kolleginnen und Kollegen fassen?
Nee, das ist absolut richtig. Also es geht darum, von diesem Modus wegzukommen, wo ich einzelne Analysten taske und die gehen dann ins Büro und schließen sich da 6-7 Stunden ein und dann kommen sie raus und sagen, das ist mein Ergebnis. Und am Ende kann keiner nachvollziehen, wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen, was ist die Datengrundlage, wie können die Informationen, die verarbeitet worden sind, wie sind die bewertet worden, wie sind die gewichtet worden. Und davon muss man wegkommen, weil das eben sehr fehleranfällig ist. Kann auch mal gut klappen, aber ist eben sehr fehleranfällig. Und wir müssen hinkommen zu einem Modus, in dem das Arbeiten im Team der Normalmodus wird. Und in diesem neuen Normalmodus muss es natürlich auch möglich sein, dass man gemeinsam arbeitet an ein und demselben Problem, an ein und derselben Fragestellung. Und wenn ich das machen will, dann muss ich natürlich verstehen, wie denkt mein Gegenüber? Also wie denkt meine Teampartnerin, wie denkt mein Teampartner? Und dafür ist es notwendig, den eigenen Denkprozess eben explizit zu machen, also beispielsweise ihn im Zuge der Anwendung einer Analysetechnik zu verschriftlichen. Wenn ich also zum Beispiel eine SWOT-Analyse habe und ich habe ein Objective und ich will dieses Objective erreichen, dann kann ich natürlich einfach sagen, wie ich das machen will. Also ich fange schon mit den Strategien an und keiner weiß, wie kommt man darauf. Oder ich erarbeite im Team erstmal relevante Stärken und Schwächen beispielsweise und schreibe die auf. Und das macht dann eben nicht nur ich, sondern das mache ich mit meinem Team gemeinsam. Und das ist dann die Grundlage, um zu einem Ergebnis zu kommen.
Ja, was ich mich halt frage, ist, du hast häufig Analysten mit bestimmten Spezialisierungen, zum Beispiel sprachlichen Spezialisierungen oder Phänomenkenntnissen. Du hast im Team zum Beispiel Islamwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Soziologen. Wie soll das denn funktionieren, dass sie im Team so, ja, interagieren können, weil ich würde zum Beispiel, was der Islamwissenschaftler da schreibt, erstens vielleicht gar nicht lesen können, das heißt, er müsste mir das übersetzen und dann müsste ich auch die Zusammenhänge verstehen und mir fehlt zum Beispiel ein Studium dazu. Wie soll das gehen?
Und genau hier können eben auch Analysetechniken wieder helfen. Weil jetzt nehmen wir mal das andere Beispiel. Wir nehmen die Analyse konkurrierender Hypothesen. Und in dieser Analyse habe ich verschiedene Hypothesen aufgestellt, am besten eben mit dem Team. Und jetzt unterhalte ich mich darüber, wie verhält sich denn meine Informationsgrundlage zu den Hypothesen. Und das ist dann unabdingbar, dass das Team miteinander redet. Das bedeutet, wenn ich etwas nicht verstehe und wenn der Islamwissenschaftler sagen würde, diese Information ist konsistent oder inkonsistent mit dieser Hypothese, dann muss er erklären, warum ist das so. Und in dem Moment macht er sein Denken explizit, er macht es transparent, er macht es für Außen und Außenstehende kritisierbar, hinterfragbar. Und auf die Art und Weise können wir dann eben gemeinsam, und zwar auf einer gemeinsamen Datengrundlage, über einen gemeinsamen Denk- und Urteilsprozess, weil im Team müssen wir uns darauf einigen, wie beurteilen wir das, können wir dann zu einem Gesamtergebnis kommen, was auch alle verstehen können. Und das ist eben der große Vorteil, es so zu machen und dafür Analysetechniken zu nutzen. Das ist am Ende ja nichts anderes als ein Richard Hoyer bzw. Randolph Pearson nennt das ein Thinking Tool, also ein Denkwerkzeug. Und am Ende ist es nichts anderes als das. Es ist ein Prozess, eine Form, in die ich mein Denken quasi hineingießen kann. So. Und das so zu machen, ist eben an der Stelle dann auch viel sinnvoller, als einfach zu sagen, das ist eine Frage, die beschäftigt sich jetzt mit einem islamspezifischen Thema, die machst du und ich mache meine Frage, die beschäftigt sich damit und am Ende fusionieren wir das dann und hoffen quasi, dass wir auf der Grundlage derselben Annahmen zu einem Ergebnis gekommen sind, dass wir dann unser Ergebnis überhaupt zusammenführen können.
Für diesen Podcast gilt das Prinzip Need to Share. Wenn dieser Podcast Ihnen also gefallen hat, teilen Sie ihn mit Ihrem Netzwerk und tragen Sie zum Wissensaustausch bei. Because Intel makes the difference.